Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Was ist da eigentlich los?
Wir streiken für Entlastung.
Das sagten Verdi-Sprecher aus Düsseldorf. Heute ging wenig im ÖPNV. Und bei den ganzen Streiks diese Woche, ne? Da kann man sich ja schon fragen, warum wird gerade so viel gestreikt? Und geht das so weiter? Das ist eins unserer Themen heute. Und Achtung, Ohrwurm. Pokémon ist Kult, egal ob als Serie oder halt die Sammelkarten. Die werden auch immer mal wieder geklaut, weil die zum Teil einfach sehr, sehr wertvoll sind. Was sie so begehrt macht und wie man wertvolle Sammelkarten erkennt, die man ja vielleicht auch noch in einer alten Schublade irgendwo zu Hause findet, auch das ist eins unserer Themen heute, am Freitag, dem 2. Februar. Ich bin Rahel Klein, kommt gut ins Wochenende.
Deutschlandfunk Nova.
Wir befinden uns in einer Abwärtsspirale. Wir sollen immer mehr machen und kriegen immer weniger dafür.
Das sagt eine Mitarbeiterin der Düsseldorfer Rheinbahn darüber, warum sie heute streikt. In fast ganz Deutschland ging heute wenig bis nichts im ÖPNV. Verdi hatte zum Streik aufgerufen. Ja, und gefühlt ist ja gerade irgendwie ein Streik nach dem anderen in Deutschland. Erst die LokführerInnen, dann ÄrztInnen an den Unikliniken, am Donnerstag das Sicherheitspersonal an den Flughäfen und jetzt eben dann der Streik im öffentlichen Nahverkehr. Was ist da gerade los? Haben wir drüber gesprochen mit Birgit Becker aus unserer Deutschlandfunk-Wirtschaftsredaktion. Birgit, täuscht dieser Eindruck oder wird in Deutschland gerade tatsächlich mehr gestreikt als sonst?
Also gefühlt, du hast das gesagt, wird im Moment tatsächlich sehr viel gestreikt. Statistisch wissen wir es noch nicht. Das Jahr 24 ist ja noch jung und die Arbeitskampfbilanz der Gewerkschaften für 23 ist noch nicht da. Du hast es eben aufgezählt, es knubbelt sich ja sehr viel im Moment im Verkehrsbereich, wobei es unterschiedliche Gewerkschaften sind, es sind auch unterschiedliche Tarifkonflikte. Meist haben wir es nur mit Warnstreik zu tun. Bei den Lokführern ist die Sache im Kern aber viel ernster. Da gibt es ja schon das Okay nach der Mitgliederbefragung für einen unbefristeten Streik. Also im Moment ist das tatsächlich gefühlt viel. Üblicherweise ist das ja sonst so, dass man die meisten Streiks kaum merkt. Es läuft ja zum Beispiel seit 9 Monaten ein Tarifkonflikt im Einzelhandel, auch mit Warnstreiks. Davon merkt man wenig, was die Beschäftigten da sehr frustriert. Oder wenn wir gucken auf den Tarifkonflikt zwischen Verdi und Amazon, der läuft seit 12 Jahren. Und trotz Warnstreiks, das merkt kaum einer. Daher ist es im Moment viel. Statistisch würde ich es noch offen lassen.
Und gibt es einen Grund, woran das liegen könnte, dass man eben diesen Eindruck gerade hat? Auch wenn wir jetzt die Zahlen noch nicht fix haben können, ist es ja aber dann schon so in einer Woche diverse Streiks. Gibt es da einen Grund für?
Also ganz simpel kann man sagen, Tarifkalender. Es laufen halt jetzt mehrere Tarifverträge aus und mehrere Tarifverhandlungen stehen an. Dahinter steht aber trotzdem auch so ein strategisches Moment. Es sieht schon so aus als Trend der vergangenen 2, 3, vielleicht 4 Jahre. Es sieht schon so aus, als würden Gewerkschaften schneller bereit sein zu streiken. Es ist im Einzelfall natürlich unterschiedlich. Die Lokführer zum Beispiel, die haben ja kaum verhandelt vor ihren Streiks. Andererseits den letzten Streik haben sie verkürzt und verhandeln ja Montag wieder. Kommenden Montag wollen sie das tun. Aber auch in den Industriegewerkschaften, da gab es in der Tarifrunde 22 sehr viel, zum Beispiel an Kampagnenarbeit in den einzelnen Betrieben, dann breite Arbeitsniederlegungen. Und wenn wir auf die IG Metall gucken zum Beispiel, die hat über diesen Prozess 30.000 neue Mitglieder gewonnen. Also Streiks, vor allem eben Warnstreiks und vor allem dabei Aktionen in den Betrieben, das hat zum Teil auch was mit Mitgliederwerbung zu tun, muss man schon sagen, aber nicht als Hauptmotiv.
Lass uns da gleich auch noch drauf schauen. Ich wollte noch auf einen Aspekt hinaus. Gitta Connemann, Chefin des CDU-Wirtschaftsflügels, die fordert, dass vor einem Streik in der kritischen Infrastruktur, dass es da ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren geben sollte. Also, dass der Streik 4 Tage vorher angekündigt werden muss und dass es Notfalldienste gibt. Wie schätzt du das ein? Brauchen wir solche Regeln im Streikrecht oder funktioniert es auch so ganz gut?
Also obwohl das jetzt schon sehr heftig ist, was den Bahnreisenden oder den ÖPNV-Nutzern zugemutet wird oder was im Flughafen los ist, ich bin da sehr, sehr skeptisch, ob wir sowas wie ein eigenes Streikgesetz brauchen. Das ist ja, was Gitta Connemann sagt, dass dann zum Beispiel verlangt, dass erst geschlichtet wird vor dem Streik oder dass es längere Ankündigungsfristen geben soll und dass Auflagen formuliert werden für sogenannte kritische Infrastruktur. Notdienste übrigens, das scheint mir eine ziemlich überflüssige Sache zu sein. Die gibt es bei Arbeitsniederlegungen im Gesundheitswesen natürlich längst. Also ich bin da sehr skeptisch, da ist es zum einen ziemlich dünnes Eis, das verfassungskonform hinzukriegen, aber ich hätte auch die Sorge, dass das Streikrecht darüber ausgehebelt wird. Und das ist ja diese eine Waffe, die Arbeitnehmende in der Hand haben, zu sagen, wir machen nicht mit, wir legen die Arbeit nieder, wir verweigern uns. Ich würde so eine Waffe nicht gern aus der Hand geben oder einschränken lassen. Und im Ganzen muss man ja auch sagen, Deutschland ist immer noch ein ziemlich streikarmes Land. Belgien, Frankreich, auch Kanada sehen da ganz anders aus.
Jetzt hast du eben schon gesagt, dass Gewerkschaften gerade auch viel Zulauf, viele Mitglieder dazu gewinnen. Was heißt das, dass es bald doch auch noch mehr Streiks geben könnte?
Also im Kern hängt es ja immer noch daran, ob Gewerkschaften und Arbeitgeber sich in der Sache näher kommen. Und wenn das zum Beispiel so ist wie bei den Bahnarbeitgebern, die tatsächlich der Lokführergewerkschaft sehr, sehr wenig an die Hand gegeben haben, da können die natürlich auch kaum anders. Trotzdem muss man sagen, haben die Gewerkschaften im Zuge, dass sie sehr viel mehr Ansprache in den Betrieben machen und auch ihre ganze Mitgliederwerbearbeit halt kampagnenartiger machen, schon die Erfahrung gemacht, dass ein Arbeitskampf direkt im Betrieb Mitglieder mobilisieren kann, auf die Gewerkschaften aufmerksam machen kann und von daher tatsächlich, also nicht nur bei der IG Metall ausgeprägt, auch bei Verdi für neue Mitglieder sorgt. Das ist schon halt ein attraktives Instrument.
Sagt Birgit Becker aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir haben über die diversen Streiks in Deutschland gesprochen, die ja in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Heute auch der Streik im ÖPNV. Und ob das in Deutschland mehr geworden ist oder ob man gerade nur den Eindruck hat. Danke, Birgit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es waren noch Zeiten ganz am Anfang, ne? Als Netflix, Disney Plus und Co. im Abo ohne Werbung 5, 6, 7, 8 Euro gekostet haben. Die Zeiten, die sind längst vorbei. Streamingdienste haben ihre Preise erhöht und machen das auch weiter. Und das machen sie aber nicht ganz so transparent, wie die Verbraucherzentrale das zum Beispiel gern hätte. Und die klagt jetzt auch. Tina Howard hat sich das Thema für uns angeschaut aus dem Deutschlandfunk Nova Team. Wer wird denn genau verklagt?
Also der Bundesverband Verbraucherzentrale verklagt Amazon. Und zwar, weil die ihren Amazon Prime Video Kunden und Kundinnen jetzt ab nächsten Montag entweder Werbung zeigen im Abo oder dir da mal so spontan 2,99 extra abknüpfen, wenn du das nicht möchtest.
3 Euro auf einmal ist schon eher viel, oder?
Ja, so ein bisschen kommt da immer erstmal eine Frage der Perspektive, wie viel du hast. Naja, aber es ist tatsächlich vor allen Dingen, weil das Abo bisher ja 8,99 Euro kostet und da sind 3 Euro drauf, halt eine Erhöhung um ein Drittel. Ne? Das ist schon ordentlich.
Ich würde sagen, ist ordentlich.
Eben. Also was die Verbraucherzentrale stört, ist aber gar nicht so sehr der Preis, sondern wie Amazon das gemacht hat. Da wurden die Bestandskunden nämlich Anfang Januar einfach so ein bisschen drüber informiert. Also da kommt jetzt Werbung oder ihr müsst noch extra was bezahlen. Und da sagt die Verbraucherzentrale, na Moment mal, die Kunden und Kundinnen, die haben ja mit euch einen Vertrag geschlossen, in dem sie Geld bezahlen für werbefreie Inhalte. Und wenn ihr diesen Vertrag jetzt grundlegend einseitig ändert, dann reicht es nicht, wenn ihr eure Vertragspartner einfach nur informiert.
Das heißt, man müsste eigentlich als Vertragspartnerin zustimmen aktiv.
Genau, ich möchte bitte gefragt werden. Genau, also du solltest aktiv dieser Änderung des Vertrags zustimmen, weil es da um etwas Grundlegendes geht. In der Mitteilung spricht die Verbraucherzentrale dann auch von einer versteckten Preiserhöhung, weil du ja eben ein Drittel mehr bezahlen musst, wenn du das Produkt behalten möchtest, das du bei Amazon ja gebucht hast. Und wenn die Verbraucherzentrale mit ihrer Klage Erfolg hat, muss man mal gucken, dann kann es sogar sein, dass dir Amazon die 2,99, die du für das werbefreie Abo jetzt ab sofort extra bezahlen musst, zurückerstatten musst. Aber wie das ausgeht, ist unklar.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Amazon ist ja nicht das einzige Unternehmen, was gerade die Preise erhöht.
Nee, überhaupt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass wir uns halt alle bei dem einen oder anderen Streamingdienst so ein bisschen häuslich, gemütlich eingerichtet haben.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Und jetzt, wo wir nicht mehr ohne können oder wollen, wird es eben teurer. Ne? Also bei Netflix fällt in Zukunft das Basis-Abo weg. Dafür gibt es dann ein günstiges Abo für 5 Euro, aber eben auch mit Werbung. Und wer weiter werbefrei schauen möchte, der muss 13 Euro zahlen. Also das ist dann schon ein großer Schritt. Am lukrativsten ist es übrigens für die Sender, so ein Abo mit Werbung zu verkaufen. Dann bekommen die nämlich die festen Gebühren plus die Werbeeinnahmen.
Okay.
Und deswegen macht Netflix das wohl ganz bewusst, dass der Abstand zwischen Werbeabo und werbefreiem Abo so groß ist.
Aber wenn man sich dann ansieht, wie viel das dann zum Teil kostet jetzt, die Abos, laufen die Anbieter dann nicht auch Gefahr, dass sie Kundinnen und Kunden verlieren?
Ja, also ich glaube, dagegen spricht zum einen unsere Bequemlichkeit. Also wie oft haben wir uns schon mal überlegt irgendwie, ach, den Stromanbieter wechseln, da könnte ich mir doch auch mal was Günstigeres suchen. Und dann hast du es halt dann doch nicht gemacht. Und dann hängt das auch davon ab, wie nervig jetzt in Zukunft diese Werbung sein
ja,
wird.
Ja, ob sie so nervig ist, dass man wirklich aktiv was macht.
Ja,
ne?
Dass es einen so kratzt, dass man sagt, oh nee, jetzt aber jetzt mache ich das. Und dann zeigt zum Beispiel auch die Netflix-Strategie, dass die echt Spielraum haben. Also die haben ja dem ganzen Account-Sharing einen Riegel vorgeschoben. Du kannst ja jetzt eben nicht mehr mit deinen drei ehemaligen WG-Buddies ein Leben lang irgendwie das Netflix-Abo teilen, ne? Was sie am Anfang immer noch so gesagt haben und auch befeuert haben, so ein bisschen Augenzwinker, ne? Sondern du musst eben jetzt ein eigenes Abo abschließen und diesen Strategiewechsel, den hat Netflix echt überraschend gut überstanden. Also die haben im vergangenen Quartal weltweit 13 Millionen Nutzende dazu gewonnen, Umsatz und Gewinn ordentlich nach oben gegangen, ja. Aber es gibt eben auch eine aktuelle Erhebung, die zeigt, dass die Deutschen eigentlich planen, mal Ordnung in ihre Streaming-Abos zu bringen. Und da hieß es in der Befragung eben aus dem vergangenen Jahr, dass fast ein Drittel plant, den ein oder anderen Streaming-Dienst abzubestellen, weil auf Dauer zu viele und zu teuer. Aber da wurde eben nur nach Plänen gefragt. Und da ist dann natürlich wieder am Ende die Frage, machen die das, die Leute?
Oder bleiben sie auf der Couch liegen?
Ja, eben.
Amazon macht aus seinem werbefreien Streaming-Abo ein Abo mit Werbung, es sei denn, du bezahlst extra 3 €. Die Menschen so vor vollendete Tatsachen zu stellen und sie nur mal eben zu informieren, das geht so nicht, sagt die Verbraucherzentrale jedenfalls, klagt dagegen. Wie das ausgeht, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Tina Auert hat uns auf jeden Fall auf den neuesten Stand gebracht. Danke dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Du Ratte. Das ist im deutschen Sprachgebrauch ja eine totale Beleidigung, ne? Menschen assoziieren mit dem Begriff Ratte eher was Negatives. Und ein australischer Biologe fordert deshalb, Wildtierarten lieber mit ihrem maorischen Namen zu bezeichnen, weil man die Arten dann besser schützen könne, einfach weil es das Image schon aufpolieren würde. Und bei vielen australischen Tierarten macht man das auch bereits. Verena von Kaltz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du bist ja Biologin, hast dich heute eingehend mit dem Thema beschäftigt. Erstmal vielleicht grundsätzlich, muss man Ratten überhaupt schützen?
Da sprichst du genau das Problem an. Also mit Ratten verbinden wir in der Regel so Rattenarten wie Wanderratten. Die sind als Art sehr erfolgreich, die sind sehr weit verbreitet und gefürchtet, weil sie Krankheiten übertragen können, weil sie Menschen die Vorräte anfressen und so weiter. Jetzt gibt es aber so Arten wie zum Beispiel die Bürstenschwanz-Kaninchenratte in Australien oder die falsche Schwimmratte. Und die haben mit der Ratte als solcher, die wir eben mit diesem negativen Image verbinden, gar nichts zu tun. Und diese Arten sind stark bedroht. Und deswegen sagt der biologische Australier, der australische Biologe Steve Morton, dass genau der Name schwierig sein kann, wenn es darum geht, zum Beispiel Lebensräume dieser Tiere zu schützen, weil die Menschen mit ihnen was Negatives assoziieren. Und er schlägt deswegen vor, die Bezeichnung der Maori für zum Beispiel diese Tierarten zu verwenden. Die sind Pakuma und Yirku.
Okay, Pakuma klingt schon mal besser auf jeden Fall als Ratte, wobei ich Bürstenschwanz-Kaninchenratte jetzt auch eigentlich ganz süß fand. Aber es ist ja grundsätzlich ein interessanter Gedanke, ne? Also ein Wildtier bekommt weniger Sympathie, weil es einen fiesen Namen hat. Gibt's da auch Beispiele für konkret?
Also hier bei uns, wenn wir mal gucken, zum Beispiel in der Vogelwelt, da gibt es den Seeadler und den Steinadler, sehr große, eindrucksvolle Tiere. Viele Menschen denken sofort, ich auch, ne, als Vogelfreundin, das ist ein majestätisches Tier, beeindruckend schön. Aber ich frage dich jetzt mal, hast du schon mal vom Schreiadler gehört?
Nee, glaube
ich
nicht.
Okay, ich höre keinen Schrei von dir.
Nee.
Und was wäre jetzt dein erster Eindruck, wenn du diesen Namen hörst?
Ein sehr lautes Tier mit aufgerissenem Maul. Jetzt nichts,
nicht
was
nicht so sympathisch, oder?
Ja, jetzt nichts, was ich unbedingt gerne in der Wohnung hätte.
Okay. Und tatsächlich, das geht in so eine Richtung, das bemerken wohl auch Leute, die sich für Artenschutz einsetzen, dass es wirklich ein bisschen schwieriger ist, Menschen für eine Tierart zu begeistern, die erstens nicht so bekannt ist.
Ja, klar.
Und zweitens dann vielleicht auch einen Namen trägt, der vermittelt, oh, das ist ein Tier, das die ganze Zeit rumschreit. Hm. Ich habe darüber gesprochen mit Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtierstiftung und sie sagt, der Schreiadler ist eigentlich ein ganz toller Greifvogel. Also der kleinste Adler, den wir haben. Und er ist sehr schön.
Zum Beispiel ist er schokoladenbraun. Er ist wirklich ganz toll anzusehen. Dann hat er eine Besonderheit, die ihn auch von anderen Greifvögeln unterscheidet. Er ist ein Bodenjäger. Also wenn der Schreiadler seine Beute jagt, dann ist er zu Fuß unterwegs und das sehr schnell.
Genau, das muss man sich mal vorstellen. Da rennt ein Adler übers Feld und schnappt sich Mäuse und Frösche. Das ist seine Hauptnahrung. Also es ist wirklich ein interessanter
Greifvogel. Der muss schnell sein.
Der ist schnell, aber er ist vom Aussterben bedroht. In Deutschland gibt es noch gut rund 130 Brutpaare. Mhm. Und der Schreiadler ist einfach darauf angewiesen, dass sein Lebensraum geschützt wird, damit er überhaupt überlebt.
Und warum heißt er jetzt Schreiadler?
Der hat so einen etwas schärferen, durchdringenden Ruf. Ich habe den mal mitgebracht. Können wir mal reinhören?
Tschuk, tschuk. Aber ist eigentlich ganz nett.
Aber genau,
ich finde es nicht so schlimm.
Nicht so krakelig, wie man denken würde, wenn man das Wort Schreiadler hört.
Ja.
Ich habe Jennifer Calvi von der Deutschen Wildtierstiftung gefragt, ob wir denn jetzt vielleicht einfach nur den Namen ändern müssten und dann finden alle den Schreiadler toll. Aber sie findet tatsächlich, dass diese Idee zu kurz greift.
Wie werden denn Menschen von Wildtieren überhaupt fasziniert, wenn sie rausgehen in die Natur oder vor die Haustür, wenn sie das Wildtier kennenlernen? Nur dann können sie ja fasziniert werden von dem Wildtier und nur, was man kennt, das kann man auch schützen. Ob ich das durch das Umbenennen einer Tierart erreiche, wage ich zu bezweifeln.
Und sie sagt, es geht eben auch darum, dass wir Menschen begreifen, die Natur und die verschiedenen Arten grundsätzlich als etwas zu begreifen, das schützenswert ist.
Auch unabhängig davon, ob man ein Tier jetzt süß findet oder nicht.
Ja, genau. Das ist ja tatsächlich auch ein Thema im Natur- und Artenschutz, dass wir Menschen gern was schützen, das so kuschelig ist und große Augen hat. Das meint auch Jennifer Calvi.
Wenn wir mal überlegen, was weckt denn die negativen Emotionen bei den Menschen, das ist ja meistens das Aussehen. Also die Spinnen, die vielleicht nicht so gerne gesehen werden, die werden sie durch das Umbenennen sicherlich nicht beliebter machen.
Und gerade wenn wir so auf sowas gucken wie Insekten und Spinnen, die machen ja wirklich einen großen Teil der Artenvielfalt aus und sind vom Artensterben auch ganz besonders betroffen.
Nacktmul ist auch nicht so ein schönes Tier, aber ist so hässlich, dass es schon wieder fast einen guten Ruf hat. Tierarten könnte man besser schützen, wenn sie nettere Namen hätten. Das zumindest meint ein australischer Biologe, aber nicht alle teilen seine Ansicht. Es kommt doch eher auch noch auf ein paar andere Sachen an. Unsere Reporterin und Biologin Verena von Keitz hat uns das Ganze zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Militäroperation in Khan Yunis, der zweitgrößten Stadt im Gazastreifen, sei weitgehend abgeschlossen. Die israelische Armee sei bereit, weiter Richtung Süden vorzurücken. Mit diesen Worten wird Israels Verteidigungsminister Gallant zitiert. Und die Frage, die sich viele jetzt stellen, wenn die Armee nun weiter Richtung Rafah, dem ägyptischen Grenzort, wenn die weiter dahin vorrücken sollte, was passiert dann mit den mehr als 1 Million Menschen, die innerhalb des Gazastreifens dorthin geflüchtet sind? Wir sprechen drüber mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv, mit Julio Segador. Julio, was ist denn bisher bekannt über die Ankündigung von Verteidigungsminister Gallant, auch nach Rafah vorrücken zu wollen?
Du hast den Verteidigungsminister schon angesprochen, Yoav Gallant. Der war gestern bei einem Truppenbesuch in Khan Yunis, eine sehr, sehr umkämpfte Stadt. Und da hat er eben diese Aussage getroffen. Das Militär wird auch die Hamas-Brigade in Rafah erreichen, hat er gesagt. Und die Hamas soll auch dort bekämpft werden. Das haben natürlich viele jetzt interpretiert, dass unmittelbar jetzt auch bevorsteht, dass das Militär gegen Rafah vorgeht. Mhm. Wir haben heute unsere Mitarbeiter, die ja noch im Gazastreifen sind, kontaktiert und haben gesagt, guck doch mal, gibt es schon Truppenbewegungen Richtung Rafah? Und Mohammed, einer unserer Mitarbeiter, der in Rafah ist, hat gesagt, nee, hier ist alles ruhig. Also bisher ist es wirklich nur die Ankündigung, aber es finden noch keine Kämpfe statt. Aber wir wissen auch von unseren Mitarbeitern, dass sehr, sehr viele Hamas-Leute noch in Rafah sind. Die haben sich dort auch verschanzt. Und es ist schon zu erwarten, dass irgendwann über kurz oder lang das Militär dann auch in diese ganz südliche Stadt, die ja bekannt ist wegen des Grenzüberganges nach Ägypten.
Und da fragt man sich natürlich, was das für die rund 1,3 Millionen Menschen bedeuten würde, die sich dort im Moment aufhalten und zum Großteil ja dahin geflüchtet sind, weil es der einzige, ja, halbwegs sichere Ort, auch wenn es keinen sicheren Ort im Gazastreifen gibt, ne, was aus denen wird.
Ja, es sind immer diese, du sagst es ja, halbwegs sicheren Orte, die immer auch so dargestellt werden. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, es gibt keine sicheren Orte im gesamten Gazastreifen. Und ja, es stimmt, gerade in Rafah, da sind wahnsinnig viele Binnenflüchtlinge, die haben sich da versammelt, weil ja immer auch von Seiten des Militärs gesagt wurde, geht immer nach Süden, soweit es geht. Und die werden wie auf einem Schachbrett, werden diese Binnenflüchtlinge verteilt. Und jetzt heißt es, sie sollen doch mehr in den Westen gehen, also zum Meer, schon im Süden, aber eben ans Meer. Da gibt es sehr, sehr viele Zeltstädte. Aber ob das das Problem löst, das glaube ich jetzt eher nicht, weil wie gesagt, da werden einfach die Menschen verschoben wie auf einem Schachbrett. Und das UN-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten hat sich also tief besorgt über diese Aussage gezeigt vom israelischen Verteidigungsminister. Und ein Sprecher meinte, und ich glaube, das trifft sehr, sehr gut. Er sagte, Rafah ist ein Druckkochtopf der Verzweiflung. Und wir fürchten uns vor dem, was als nächstes kommt. Also es gibt viel, viel Bedenken. Es gibt eine große Sorge, dass das Militär weiter nach Süden vorrückt.
Wo steht denn die israelische Armee aktuell bei ihrem selbsternannten Ziel, die Hamas zerstören zu wollen? Was auch immer das genau heißen mag, ne?
Ja, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, was diese Ankündigungen und vor allem auch dann die Realisierung anbelangt. Das ist ja eins oder eigentlich das erste Kriegsziel, das genannt wurde vom israelischen Premierminister, dass eben die Hamas zerschlagen wird. Und wir hatten dann schon Meldungen, dass der Norden weitgehend unter Kontrolle ist oder auch Zentralgaza, dass man jetzt eben weiter in den Süden vorrückt. Aber man muss das wirklich mit Vorsicht genießen, weil es gibt sehr, sehr heftige Kämpfe und zwar überall in Gaza, auch im Norden, auch in Zentralgaza. Da werden sogar Truppen, die abgezogen worden sind aus dem Norden, jetzt wieder zurückbeordert, weil man da wieder auf Widerstand trifft. Also es ist alles nicht so einfach und meine Einschätzung ist, dass diese Kämpfe in Gaza und zwar in Gesamt-Gaza noch sehr, sehr lange gehen werden.
Sagt Julio Segador. Wir haben über den Status der israelischen Militäroperation im Gazastreifen gesprochen und was es bedeuten würde, wenn die Armee ins südliche Rafah an der ägyptischen Grenze vordringen würde, so wie es Verteidigungsminister Gallant angekündigt hat. Danke, Julio, für deine Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Schnapp sie dir. Das haben sich auch drei Diebe in Kalifornien in San Jose gedacht. Die sind in ein Sammelkartengeschäft eingebrochen, haben sich die Kasse und die nächstbesten 35.000 Pokémon-Karten geschnappt, sind wieder raus. Große Ahnung von Pokémon hatten sie aber offenbar nicht, weil das Wertvollste in dem Geschäft, eine spezielle Kartenkollektion, die nur einmal im Jahr veröffentlicht wird, die haben sie liegen lassen. Und was lernen wir daraus? Pokémon-Karten sind nach wie vor heiß begehrt. Und wenn man reich werden will, sollte man sich besser damit auskennen. Pascal Landolt kennt sich aus. Er ist mit Pikachu und Co. aufgewachsen und er hat die Card Collectors mitgegründet. Das ist eine Community für Sammelkarten in der Schweiz mit eigenem Sammelkartenshop. Hallo Pascal.
Ja, hallo.
Was geht in deinem Kopf vor, wenn du so eine Meldung hörst von diesem Diebstahl?
Ich denke dann erstmal, wow. Erstens, unglaubliche Story, oder? Wer tut sowas? Und dann zum Zweiten, warum haben sie sich nicht besser vorbereitet?
Man liest immer wieder Geschichten von solchen Diebstählen und wie wertvoll auch dann einzelne Karten sind. Vielleicht entdeckt ja auch jede zu Hause in der Schublade mal noch so einen Stapel Pokémon-Karten von früher. Ich weiß es nicht. Woran kann ich denn erkennen, ob die viel wert sind? Wovon hängt das ab?
Ob eine Pokémon-Karte einen hohen Wert hat, hängt eigentlich hauptsächlich von drei Faktoren ab. Das sind Alter, Seltenheit und der Zustand. Das heißt, je älter eine Karte ist und je seltener sie war, als sie erschienen ist, desto teurer kann sie werden. Und wenn sie auch heutzutage noch gut aussieht und gut im Schuss ist, dann zahlen Leute viel Geld dafür.
Was ist die teuerste Pokémon-Karte, die es gibt?
Das hängt auch ein bisschen davon ab, welche Karten denn gerade auf dem Markt angeboten werden. Aber bestimmt eine der beliebtesten und teuersten Karten ist sicherlich das Glurak der ersten Edition. Glurak ist ein oranger Drache, der auf der Karte die Flügel ausbreitet und Feuer speit. Und vor 25 Jahren war das eine absolut begehrte Karte.
Und was ist die jetzt wert? Das Wichtigste hast du jetzt nicht genannt.
Genau, also heute, wenn der Zustand stimmt, wird die schon mal für 200.000 bis 300.000 Euro gehandelt.
Eine Karte.
Und diese Karte könnte durchaus auch in privaten Sammlungen aus dem Kindesalter sein.
Alter Schwede, eine Karte, 200.000 bis 300.000. Und genau. An wen kann ich mich denn wenden, der oder die mir das wirklich auch vertrauensvoll einschätzt, ne, wie wertvoll so eine Karte am Ende ist? Weil es kann ja sein, ich finde was, gehe dann irgendwo hin, dann sagt er mir, ja, ist aber 200 Euro gebe ich dir dafür und dann ist es am Ende 200.000 wert.
Ja, absolut. Wir kriegen auch oft Anfragen von Sammlern, wie teuer ihre Sammlung ist, die sie gerade auf dem Dachboden gefunden haben. Und um herauszufinden, wie viel Wert eine Karte oder eine Sammlung hat, kann man auch erstmal eine Internetrecherche betreiben. Auf Google finden sich da super Anleitungen, wenn man die Frage, was ist meine Pokémon-Sammlung wert, ist, eingibt. Und wer sich die Recherchearbeit nicht selber antun will, kann aber auch zu einem lokalen Spielkartenshop oder an eine Spielkartenmesse gehen und sich dort von den Profis vor Ort beraten lassen.
Und warum sind Pokémon-Karten so begehrt und auch so wertvoll? Also es ist ja wirklich einfach viel Kohle.
Das ist so. Es gibt eigentlich zwei Hauptgründe dafür. Zum einen hat Pokémon weltweit eine riesige Fangemeinde. Es gibt Sammler in Japan, den USA und ganz viele in Europa. Und viele Sammler, die jetzt zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, sind mit Pikachu, Glurak und allen Pokémon aufgewachsen. Und durch diese Pokémon-Karten kann man sich etwas Nostalgie und Jugend zurückkaufen. Und die Community ist echt positiv und toll und man erlebt viele schöne Momente beim Spielen und Tauschen. Ich denke, das ist sicher ein Faktor. Und zum anderen sind Pokémon und andere Sammelkarten auch zu echten Investitionsobjekten geworden.
Mhm.
Genauso wie man in Briefmarken, Münzen oder Kunst investieren kann, legen die Leute ihr Geld in Pokémon-Karten an, oder?
Ja, also ich bisher nicht, aber offenbar gibt es ja viele. Was ist denn deine wertvollste Karte?
Das ist eine gute Frage. Und wenn ich das rausgebe, dann wird wahrscheinlich unser Shop gestürmt. Worauf ich persönlich sehr stolz bin, ist, als ich mal in Japan war vor ein paar Jahren, habe ich dort eine süße kleine Box gefunden mit Karten drin. Die war gerade frisch erschienen. Und ich habe gedacht, die sieht cool aus. Da war so ein Mix zwischen Pikachu und Mario drauf. Ich habe mir die gekauft für 40 Euro damals und habe die bei mir einfach in die Privatsammlung getan und hat sich dann herausgestellt, dass das doch eine sehr seltene, limitierte Edition war, die mittlerweile doch ziemlich gut an Wert gewonnen hat. Solche Fundstücke sind es, die die Sammler antreiben.
Hm. Und dann hoffe ich, dass du die zu Hause gut gesichert hast oder wo.
An einem geheimen Ort ist sie gut gesichert.
Pascal Landolt, wir haben über Pokémon-Karten gesprochen und warum die so begehrt und so wertvoll sind. Pascal hat die Card Collectors mitbegründet. Das ist eine Community für Sammelkarten aus der Schweiz. Dankeschön, Pascal, für deine Einschätzung.
Immer, immer gerne, Rahel. Und seltene Karten, auch Bilder davon, immer gerne an uns senden.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.